Markus beginnt in diesem Kapitel den Tod Jesu vorzubereiten. Und wir haben in diesen 11 Versen heute Morgen zwei wichtige Ereignisse, die die Weichen für Jesu Tod stellen. Das erste ist die Salbung von Jesu durch eine Frau. Das zweite ist der Verrat Jesu durch Judas an den hohen Priester. Warst du schon mal in einem Theaterstück im Apollo-Theater in Siegen? Miriam, ich genieße ab und zu mal so Karten zu kaufen und Theaterstücke.
Leider gibt es hier einen Tonausfall. Wir machen weiter nach etwa 2 Minuten.
Das Volk Israel daran, dass Gott es von den Ägypten befreit hatte. Es war eine Erinnerung an das Blut, das vergossen werden musste, damit der Engel des Herrn an ihn vorübergehen könnte. Es war eine Erinnerung an die Eile, mit der sie Ägypten durch das Essen von ungesäuertem Brot verlassen hatten. Es war und ist eine besondere Zeit des Jahres für die Juden heute. Und die Bevölkerung Jerusalems würde anschwellen durch diese Zeit. Da Juden aus der ganzen Welt.
Leider gibt es hier einen Tonausfall. Wir machen weiter nach etwa 2 Minuten.
Passafest in der Stadt war. Sie hatten gesehen, wie er jeden Tag unterrichtete und ihre Fragen brillant beantwortete, obwohl sie versuchen, ihn durch ihre Fragen auszutricksen. Aber die religiösen Leiter hatten gesehen, wie die Menge auf Jesus' Antworten reagierte. Sie hatten gesehen, wie die Menge ihn begrüßte, als er in Jerusalem kam. Und sie waren feige, wenn es um das Volk ging, denn sie fürchten die Menschen. Und Leiter, die Menschen fürchten, sind immer schlechte Leiter. Weil sie Entscheidungen treffen, die sie in ihrem Job halten, anstatt das zu tun, was für das Land oder das Unternehmen am besten ist. Aber wir werden in unserem Text heute Morgen sehen, dass sich ihre Pläne ändern werden. Denn sie werden eine Gelegenheit bekommen, Jesu zu töten, die sie sich nicht entgehen lassen können. Und sie werden sie nutzen, auf jeden Fall. Und auf diese Weise opfern sie das Lamm Gottes, das gekommen ist, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Das ultimative Passalamm, Gott selbst, würde geschlachtet und sein Blut vergossen werden. Wie Gott zu Abraham gesagt hat, da in 1. Mose, er würde sich selbst ein Lamm geben, als Abraham zu Isaac gesagt hat, hey, Gott wird selbst für euch sorgen. Und das ist hier in Erfüllung gekommen. Ihre Herzen waren böse. Aber Gott wird zeigen, dass das größte Übel der Welt, die Ermordung des Sohn Gottes, in den größten Erlösungsakt verwandelt werden wird, den die Welt je gesehen hat. Und das ist es, worauf das alles hinläuft hier in unserem Text. Aber dazwischen sehen wir eine wunderschöne Geschichte von Anbetung. Und wir lesen von dieser wunderbaren Geschichte ab Vers 3. Und als er, das ist Jesus, in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl. Echte, kostbare Nadel. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Und es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lass sie, warum bekümmert ihr sie? Sie haben ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wenn immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Wunderschöner Text, oder? Erinnere dich daran, dass Jesus jeden Tag zwischen dem Tempel und Bethanien, wo er wohnte, hin und her geht. Und wenn du jeden Tag so viele Kilometer läufst, wirst du hungrig. Denk daran, dass diese Männer Anfang 30 sind und Johannes wahrscheinlich noch ein Teenager war. Sie konnten essen, wie Jungs essen können. Alle Eltern, die junge Männer zu Hause haben, können das nachvollziehen. Kühlschränke werden schnell entleert. Wie alle jungen Männer mögen sie ihr Essen und sind gerne mit Freunden zusammen. Und genau hier finden wir Jesu an einem diesen Abende. Er ist bei seinem Freund Simon, dem Aussätziger, und isst mit seinen Jüngern zu Abend. Und im Johannes-Evangelium erfahren wir mehr über diesen Mahl, wer darin teilnahm. In Johannes Kapitel 12, Vers 1 bis 8, will ich das auch lesen, vorlesen, so dass wir die vergleichen können. 6 Tage vor dem Passa kam Jesu denn nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Und da nahm Maria ein Pfund echten köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Das hilft uns, diese Geschichte besser zu verstehen, oder? Wie Johannes es beschreibt. Wir wissen, dass Simon, der früher ein Aussätziger war, Gastgeber war. Wir lesen auch, dass Lazarus, der Mann, den Jesus von den Tod auferweckt hat, mit seinen beiden Schwestern auch dort war. Es wäre erstaunlich gewesen, dort zu sitzen und alle diese Menschen zu sehen, die durch den Dienst Jesu gesegnet worden waren und die an Jesu Lehre glauben. Muss ein sehr schöner Abend gewesen sein. Und Johannes erzählt uns, dass Maria von Bethanien, die Schwester von Lazarus, die Frau in dieser Geschichte ist, hier in Markus Kapitel 14. Martha ist diejenige, die in unserem Begegnung mit ihr immer dient. Martha ist immer am Dienen. Aber Maria hingegen ist diejenige, die in Lukas Kapitel 10 zu Jesu Füßen sitzt und ihm zuhört. Und diejenige, die in unserem Text heute Morgen die Flasche mit dem Öl nimmt. Sie zerbricht es und gießt es über Jesus Kopf. Erinnere dich daran, wie sie damals gesessen haben oder gegessen haben. Sie haben nicht wie du und ich an Tischen sitzen gegessen. Sie aßen mit dem Rücken an Kissen gelehnt auf dem Boden. Total gechillt, zurückgelehnt. Ich weiß nicht, warum, wie sie nicht über ihr ganzes Kleid gekleckert hätte, aber ich stelle mir das ein bisschen schwer vor. Ich würde jeden Abend wie, als ob ich was für ein Machhause nehmen wollte, wenn ich das gemacht hätte. Aber so aßen sie. Und genau das tut Jesu. Er sitzt da mit seiner Freunde, sein bester Freunde in dieser Welt, und isst. Und während seine Jünger und seine Freunde um ihn herum sitzen und ihren Mahl genießen, es wäre also ein leichtes für Maria, sich über Jesus zu stellen und Öl über ihn zu gießen. Und das hier ist nicht irgendein Öl. Das ist kein Olivenöl von Aldi. Es ist das beste und wohlreichendste Öl der Welt. Spikenard ist ein sehr teures Öl, das aus der Wurzel einer Pflanze gewonnen wird, die in Indien wächst. Wenn du eine Landkarte vor Augen hast, Israel ist nicht genau um die Ecke von Indien. Besonders damals. Sie hatten keine Straßen. Sie hatten keine Flugzeuge. Es gab keinen weltweiten Handel. Es war schwierig. Und sie hat diese Flasche Öl aus Indien. Kostbar. Hochwert. Damals war es extravagant, etwas aus Indien zu haben. Und wahrscheinlich war es ein Familienerbstück, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Es wäre wie eine langfristige Investition. Wie beim Aktienkaufen bei dem DAX in Frankfurt. Oder Gold. Wenn es schlecht läuft, kannst du es jederzeit verkaufen, um über diese Runde zu kommen. Und deshalb sagt uns Markus, dass das Öl sehr ergiebig war. Und wenn du damals ein Haus betratst, wurden deine Füße von einem Diener gewaschen und dein Kopf mit Öl eingerieben. Wir befinden uns in der Zeit, in der es keine Duschen und kein Deo gab. In Israel ist es heiß und staubig. Und wenn du also bei jemand anderen eintratst, wolltest du nicht stinken, sondern du wolltest gut riechen, damit du dein Essen genießen konntest. Das war der Zweck des Öls. Du wolltest deinen Nachbarn nicht riechen müssen während der Mahlzeit. Aber was Maria tut, geht über das normale Maß hinaus hier, das selbst für besondere Gäste gelten würde. Denn um diese Flasche zu öffnen, musste sie zerbrechen. Es gab keinen Drehverschlüsse oder Korken, die man auf- und abmachen konnte. Sie mussten die Flasche brechen, das Öl auf Jesus zu gießen. Genau das tut sie. Sie zerbrach die teure Flasche und goss das ganze Öl über Jesus. Wir lesen von der Reaktion der Jünger am Tisch. Oh Mann, riecht das gut. Nein, was haben sie gesagt? Wir haben gelesen, dass sie es für eine Verschwendung hielten. Das Johannes-Evangelium erzählt uns genau, wer es für eine Verschwendung hielt. Es war Judas. Er kannte den Wert dieser teuren Öls. Er wusste, dass es 300 Denare wert war. Und bedenke, dass ein Denar ein Tageslohn für einen Arbeiter war. Und wir also über den Wert eines Jahres arbeiten, wir sprechen. Denke an einen Jahreslohn für einen durchschnittlichen Arbeiter hier in Neunkirchen bei Schäfer. Und du hast ein Gefühl für den Wert dieses Öls. Warum Judas das sagt, lesen wir im Johannesevangelium. Wenn Johannes sagt, das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war, in den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Er war ein Dieb. Er wollte sein 10% von diesen 300 Denare haben. Und Judas kümmerte sich nicht um die Armen, sondern um sich selbst und seinen eigenen Reichtum. Und das interessante Punkt, denn Wiersbe in seinem Kommentar anführt, dass dieser Wort für Verschwendung im Griechischen dasselbe Wort ist, das verwendet wird, um Judas in Johannes Kapitel 17, Vers 12 zu beschreiben. Als ich bei ihnen in der Welt war, sagt Jesus, bewahrte ich sie in deinen Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur den Sohn des Verderbens. Das ist das gleiche Wort für Verschwendung hier im Griechischen. Damit die Schrift erfüllt würde. Judas dachte, dass diese wunderbare Tat für Jesus eine Verschwendung war. Während er in Wirklichkeit sein Leben verschwendete, indem er nicht an Jesus glaubte und ihn verriet. Das ist ein interessanter Kontrast. Er sagt, was für eine Verschwendung. Und Jesus betet, Judas, eigentlich, du hast dein Leben verschwendet. Das ist genau der Kontrast, den Markus uns in diesem Text gibt, in Vers 10 und 11. Da ging Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten, und versprachen ihm, Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Der hohe Priester versprach ihm, Geld zu geben, wenn er Jesus verraten würde. Und Judas verriet Jesus für 30 Silberstücke. Was für eine Schande. Hier gibt es einen guten Anhaltspunkt für uns. Die Anbetung Jesu kann von außen betrachtet oft wie eine Verschwendung aussehen. Wir werden kritisiert, genau wie Maria, weil wir Jesus angebeten haben. Dafür, dass wir am Sonntag zum Gottesdienst gehen und nicht ausschlafen. Dass wir unsere Häuser für unsere Hauskreise öffnen. Wir werden dafür kritisiert, dass wir Geld in unsere Gemeinden und Dienste investieren. Die Welt sieht uns und denkt, dass es eine Verschwendung ist. Aber wie wir im Markus Evangelium gesehen haben, ist ein verschwendetes Leben das Leben, das die Dinge dieser Erde über die Dinge des Reichs Gottes stellt. Genau wie Judas. Wir haben das gelesen in Markus Kapitel 8, Vers 35 und 36. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinen Willen, um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt oder 30 Silberstücke bekommt und sein Leben damit verliert? Was sollen wir also als Christen tun? Jesus sagt uns in Matthäus Kapitel 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das heißt nicht, dass wir nicht planen. Kein Geld verdienen oder uns nicht um unseren Ruhestand kümmern. Sondern dass wir unser Leben nicht mit dem Gedanken verschwenden, dass unsere größte Erfüllung und unser Lebenswerk darin besteht, Geld zu verdienen und es uns bequem zu machen. Ich bin alt genug, um zu wissen, dass dieses Leben sehr schnell vergeht. Ich kann dir nicht sagen, wie das in deinem Leben aussehen wird. Letzte Woche haben wir die Geschichte von einem Herrn gelesen, der wegging und seinem Knecht sagte, er sollte weiter arbeiten. Wir lesen dort in Markus Kapitel 13, Vers 34, dass jeder Knecht seine eigene Arbeit hätte. Oder hatte. Ich kann dir nicht sagen, wie Gottes Berufung für dein Leben genau aussieht und wie es aussehen wird. Sein Reich an die erste Stelle zu setzen. Aber ich kann dir sagen, dass er gute Werke für dich bereithält. Denn das ist es, was Gottes Wort sagt. Er gibt jedem von uns eine Berufung. Jeden von uns. Und im Laufe seines Lebens Möglichkeit, in sein Reich zu investieren. Wir können nur wissen, was er will, wenn wir durch Gebet und sein Wort auf seine Stimme hören. Und wenn wir das mit ehrlichem Herzen vor Gott tun, werden wir unser Leben nicht vergeuden, sondern das volle Leben genießen, das wir diesseits der Ewigkeit haben können. So wie Maria, wie wir in Vers 9 lesen, wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Du und ich sind heute Morgen Teil der Erfüllung dieses Verses. Wir reden darüber. Wir preisen Maria für ihre Liebe zu Jesus, ihre Anbetung, ihre Hingabe. Was war die Reaktion von Judas und den anderen Jüngern über diese Anbetung, Akt der Anbetung? Sie mürden sie über sie. Es war negativ. Was ist Jesus' Reaktion? Im Gegenteil. Anstatt sich zu beschweren, nannte er diesen Akt der Anbetung schön. Er nennt diese Akt der Anbetung schön. Die Welt sieht Verschwendung, Jesus sieht das Schöne. Ist das nicht ein cooler Vergleich? Das erhebt mein Herz, wenn ich weiß, dass mein Dienst für Jesus und dein Dienst für Jesus in seinen Augen schön ist. Siehst du deinen Dienst für Jesus auch so? Wir können manchmal negativ sein. Besonders als Siegerländer. Wir können denken, dass es niemand etwas angeht, was ich in dieser Gemeinde oder in meinem Dienst tue. Wir können denken, dass unser Dienst klein und unbedeutend ist. Weißt du, wie viele Pastoren auf dem Pastorenkonferenz mit kleinen Gemeinden hier in Europa genau dieses Gefühl haben? Jesus sieht es und sagt, nein, es ist schön, weil es für mich und mein Reich ist. Was Maria tat, war schön. Nicht, weil es unbedingt teuer war oder gut roch, sondern weil es wahre Anbetung war. Johannes Kapitel 4, Vers 23 und 24 sagt, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott mit unserem Geist anzubeten bedeutet, dass uns bei unserer Anbetung mit der geistlichen Realität beschäftigen. Ein Beispiel dafür ist Maria hier in unserem Text heute Morgen. Jesus sagt uns, warum sie diesen Akt der Anbetung vollzog. Sie salbte seinen Körper mit Öl, bevor er begraben wurde. Sie sah die geistliche Realität und er veranlasste sie dazu, Jesus sogar bei einem Abendessen inmitten aller seiner Freunde anzubeten. Denn der Ort, an dem wir anbeten, spielt keine Rolle. Wir können unsere Autos anbeten. Wir können in der Stille des Morgens oder inmitten des Lärms der Arbeit anbeten. Denn wahre Anbetung ist geistlich. Sie hat mit uns und Jesus zu tun. Nicht mit den Umständen, die uns in diesem Moment umgeben. Gott in Wahrheit anzubeten bedeutet, dass wir das, was Jesus in seinem Wort über sich selbst und seinen Charakter sagt, als Wahrheit annehmen. Maria als Frau verstand die geistliche Realität, die Jesus erwartete, besser als alle Männer im Raum, die eng mit Jesus zusammen waren. Sie verstand, dass er das Lamm Gottes war, dass die Sünde der Welt wegnehmen würde. Sie verstand, dass er das Passahlamm war, das sterben musste. Vielleicht drückte sie es nicht so theologisch aus, aber sie verstand, was mit Jesus geschehen würde. Und er hatte seinen Jüngern dreimal gesagt, dass er sterben und am dritten Tag auferstehen würde. Und jedes Mal waren sie stumm geworden. Wie nur Männer stumm werden können, als sie das hörten. Aber Maria glaubte und der Geist Gottes führte sie dazu, seinen Körper zu salben, um sich auf dieses Ereignis vorzubereiten. Denn Jesu war würdig, im Geist und in der Wahrheit angebetet zu werden. Und die Wahrheit von Gottes Wort ist der Schlüssel, um Gott zu kennen und ihn richtig anzubeten. Es gibt keinen Ersatz. Wenn du ein besserer Anbeter Jesu sein willst, lies deine Bibel. Lass dich vom Charakter Gottes, wie er mit Israel und den Heiligen des Alten Testaments umgeht, zur Anbetung bewegen. Lass dich von der zweiten Person der Dreifaltigkeit, die uns den Vater vollständig offenbart, zur Anbetung bewegen. Lass dich von der Anwendung des Lebens Jesus in der Apostelgeschichte und dem Rest des Neuen Testaments zur Anbetung bewegen, dass sie zeigen, wie die Anbetung Jesu in unserem Leben aussieht. Wenn wir das tun, werden wir bessere Anbeter sein. Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten, wie wir in diesem schönen Beispiel von Maria sehen. Ich möchte ein paar Punkte über die Anbetung ansprechen, die wir heute Morgen in diesem Abschnitt sehen. Erstens wird uns die Anbetung Jesu etwas kosten. Es könnte uns finanziell etwas kosten, so wie Maria auch. Es könnte uns Popularität oder Ansehen kosten, wie es im Fall von Maria auch der Fall war. Es wird uns Zeit von Facebook, YouTube und anderen Formen der Unterhaltung kosten. Aber zweitens sehen wir in diesem Kapitel den Kontrast zwischen Maria und Judas. Anbetung mag uns etwas kosten, aber sie ist der Weg zu einem guten, gut gelebten Leben mit bleibendem Wert. Ein Leben, das in der Anbetung Jesu gelebt wird, ist kein vergeudetes Leben, sondern ein erfülltes Leben. Denn dafür sind wir geschaffen worden. Wir erfüllen unseren größten Lebenszweck, wenn wir Gott anbeten. Glaubst du das heute Morgen? Anbetung kann uns was kosten. Aber es erfüllt unser Leben. Es ist wert. Wir tun das in voller Hingabe. Maria hat nicht ein paar Tropfen auf Jesu getan und dann meinte, ich halte das Rest für mich und verkaufe das. Maria hat das zerbrochen und voll auf Jesus ausgegossen, weil Jesus es wert war. Anbetung wird uns was kosten, aber wir müssen das in voller Hingabe tun, wie Maria es tat. Und da kämpfen wir, weil unsere Herzen sind aufgeteilt, sind gefüllt am Morgen mit Gedanken, sind gefüllt mit, am Abend mit Gedanken, die uns ablenken und uns von Jesu Liebe in Größe wegnehmen möchte. Aber manchmal müssen wir sagen, scheißegal, ich werde Jesus anbeten. Ich muss auch manchmal mit mir so reden. Ist mir egal, ich werde jetzt an Jesus anbeten. Manchmal müssen wir so hart mit uns selbst sein. Vielleicht ist das nur mich. Ich bin dankbar für diese erste Szene des letzten Aktes im Leben Jesu, so wie Markus sie schildert. Es ist eine Szene, die zwei verschiedene Leben gegenüberstellt. Sie bereitet uns auf die größten Ereignisse vor, die wir in den nächsten Wochen auf dem Weg nach Golgatha, zum leeren Grab, zur Himmelfahrt Jesu in Erinnerung behandeln werden. Lass uns aufstehen und anbeten. Jesus, du bist es wert. Du bist unsere Anbetung wert. Du bist unser Gedanken wert. Du bist unser Leben wert. Du hast dein Leben nicht ein bisschen für uns gegeben. Du hast das in vollem gegeben, Jesus. Herr, wir sagen Danke. Und das, was wir zurück haben, wir geben zurück, Jesus. In voller Hingabe. Komm, was mag. Es wird uns was kosten, aber du bist es wert. Herr, lass uns diese Einstellung haben. Bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns zu bessere Anbeter Jesu machen. Dass wir Jesu besser lieben, besser nachfolgen. Herr, du bist es wert. Das ist kein verschwendetes Leben. Das ist wahres Leben. Und das wollen wir, Jesus, für unser eigenes Leben. So bitte ich, dass du das tust, durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben. Danke, dass du das auch willst und dass du zu diesem Punkt bringen wirst. Ja. Danke, Jesus. Amen.